Ja, wie groß bist du? So singen wir, weil das Realität ist, weil das wahr ist, weil das uns in dem Wort Gottes deutlich geworden ist. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn Menschen, wenn einzelne Personen das erkennen können. In diesem heutigen Tag sprechen wir das Thema an, Mensch, wer bist du? Mit Fragezeichen. Und darüber kann man tatsächlich sehr viel sagen, auch wenn man in die Bibel schaut, auch wenn man darüber nachdenkt, wie viele unterschiedliche Menschenbilder es überhaupt bei uns gibt. Bevor ich anfange, möchte ich kurz auf das Programm noch hinweisen. Also ich werde euch erst zu dem einführen, was die Bibel in etwa dazu sagt. Siehe, der Mensch ist das Thema heute Morgen, dann von unserem Referenten, den Markus Blitz. Heute Nachmittag kommt der neue Mensch 2.0, das ist aus transhumanistischer Sicht. Und dann heute Nachmittag, nachdem Elke uns ein bisschen einführen wird über das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, nochmal ein Vortrag, was will der spirituelle Mensch aus esoterischer Sicht? Das rundet das Ganze ab. Ich werde auch heute, auch jetzt schon sagen, dass diesen Abschluss auch sehr wichtig sein will, um das gesamte Bild über das, was wir heute euch auch mitteilen möchten, zu bekommen. Aber es ist natürlich sehr wichtig zu sehen, dass wir das Menschsein aus Gottes Perspektive als allererstes betrachten. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Gateway-Arbeit. Als wir da angefangen haben, sahen wir so aus, das waren die Gründer von Gateway. Wir mussten ja 3 Vorstandsmitglieder haben und so haben wir das dann miteinander angefangen, mussten 7 Mitglieder haben, die waren dann auch vorhanden und wir hatten eine kleine Versammlung. Aber wir haben sofort uns zu diesem Gateway-Aussage bringen, führen lassen, könnte man sagen. Und das war eigentlich sehr deutlich, wo diese Aussage geht, Jesus ist die Tür und Jesus ist der Weg, unsere Vision ist, aber das nicht sofort deutlich ist, weil die Menschen mit Gateway irgendwo was anderes vorstellen, so im Flughafen oder im Computerbereich oder irgendwo was. Ja? Aber wir haben diese Vision, wir wollen Jesus, die Tür, Jesus, der Weg, den Menschen nahe bringen. Und dazu gehört auch wirklich diese Frage, wie sieht dann unser Herr aus, wenn diese Aussage, siehe der Mensch, tatsächlich in der Bibel so gefragt wurde, staunen wir zunächst mal auch über diese Frage, wer hat es dann gesagt? Es war Pilatus. Nun, Pilatus war überhaupt kein Jude, er hat von dem Schriftverständnis nichts mitbekommen und hat gute Fragen gestellt. Übrigens auch die Frage, was ist Wahrheit? Leider hat er gar nicht dann abgewartet, dass Jesus diese Frage sehr, sehr deutlich dann beantwortete. Aber diese Aussage, die wurde dann gemacht, als Jesus da vorgeführt wurde und Pilatus war sich nicht so sicher. Ist er wirklich schuldig? Eigentlich ahnte er, er ist überhaupt nicht schuldig. Es ist nur Neid von seinem eigenen Volk, was ihm dort vor ihm stehen ließ. Das war ja eine ganz eigenartige Sache. Dann hat er gedacht, ach, ich lasse dem ein wenig schlagen. Und dann haben die Soldaten das ja auch veranstaltet, hat dann einen Dornenkron aufgesetzt bekommen, eine furchtbare Situation. Und dann kam er zurück auch. Nun heißt es da, Johannes 19,5, Jesus ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Das hatten sie ihm umgehängt und so kam er dann vor Pilatus. Und Pilatus spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Eine unglaubliche Aussage. Wir lesen auch an anderen Stellen, dass es manchmal Heiden sind, die überhaupt keine Ahnung von dem Wort Gottes haben, dass sie doch durch Gott eine Aussage machen, die von Gott selbst kommt. Denn natürlich meinte er das höchstwahrscheinlich auch irgendwie etwas mit großem Zweifel. Ist das noch ein Mensch? Oder siehe doch den Menschen, der jetzt hier als Jude vor mir steht, und ihr seid doch auch alle Juden, sieh doch, wie er aussieht. Aber diese Frage, diese Aussage, diesen Ausrufzeichen, wie es auch in der Schrift steht, siehe doch, der Mensch, der einzig wahre Mensch, das hat er natürlich selbst auch nicht erfasst, wie er auch die Wahrheit nicht erfasste, als er fragte, was ist Wahrheit? Er konnte es nicht, weil zu dem der Mensch muss die Wahrheit von oben her erstmal über uns kommen. So hat Jesus es gesagt, dass man es nur erkennen kann, dass er gekommen sei, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Nun, diese Realität konnte man erkennen, wenn man von oben her geboren war. Und das bezeichnet auch Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 3, also Auseinandersetzung mit Nikodemus, von oben her geboren zu sein. Aber siehe, der Mensch, das war eine furchtbare Situation und vielleicht ein Stück weit auch, was Jesaja dann prophetisch 700 Jahre vorher über diesen Menschen, auch diese Situation sagte. Er, diesen wahren Menschen, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Siehe, der Mensch, Dornenkrone, verächtlich, mit dem Purpurgewand umgeworfen, blutend, keine Gestalt habend. Eine furchtbare Situation, rein äußerlich, aber innerlich. Eine ganz so tiefe Wahrheit. Und diese Wahrheit mag uns eingehen. Bevor ich weitergehe, spreche ich jetzt noch ein Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, so wollen wir dich betrachten, wie du damals so vorgeführt wurdest, wie diese Aussage dann über dir von Pilatus gemacht wurde. Siehe, der Mensch. Und du wusstest, was gemeint war. Du wusstest, auch hier geht eine Prophetie in Erfüllung. Etwas, was Jesaja schon gesagt hatte. Und nun war es gekommen. Aber du warst und du bist auch heute. Und du wirst sein in Ewigkeit, der einzig wahre Mensch Gottes. Ich danke dir dafür. Bitte erleuchte du die Augen unseres Herzens, dass wir das erkennen. Und dass durch das, was wir jetzt aus deinem Wort auch noch hervorheben werden, es noch deutlicher wird. Bitte führe du uns durch dein Wort. Amen. Amen. Nun, wenn wir diese Frage siehe, der Mensch, und diese Ausrufezeichensatz nachgehen, will ich erstmal auf den geschaffenen Menschen zu sprechen kommen, dann über den gefallenen Menschen etwas sagen, dann der unter die Götter geworfene Mensch, viertens Jesus, der eine wahre Mensch, und dann der durch Jesus befreite Mensch. Wenn wir jetzt in die Aktualität mal hinschauen, was uns jetzt heute überflutet, dann schauen wir im WEF, World Economic Forum, wie da ja, Menschen sprechen, die dieses Forum und die Denkrichtung der ganzen Welt vorformulieren. Ein Mann, Yuval Noah Harari, ein Jude, Transhumanist, darüber heute Nachmittag mehr, Topberater von Klaus Schwab, der Gründer von einem Weltwirtschaftsforum, der hat da gesagt, wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht länger mysteriöse Seelen sind. Das meint er tatsächlich sehr, sehr buchstäblich. Im Grunde sagt er, wir sind gar keine Seelen. Wir müssen das uns abgewöhnen. Wir müssen abgewöhnen, dass noch was Besonderes, etwas eventuell von Gott Gegebenes da wäre. Und als Jude ist es erstaunlich, wie weit er in diesen Aussagen geht, eigentlich das Gottgegebene komplett abzulegen. Nun, das hat auch, und das ist ja mein Thema, ich komme immer wieder damit, aber es ist ja nicht ohne, weil das ist so offensichtlich, dass die Präge dieser Aussage, Es gibt keine Seele, es gibt keine Person, religiös gesehen vom Buddha vorgedacht ist. Nun, da ist eigentlich in seiner Meditation, in seiner Versenkung die Aussage, ich bin nicht da. Ja? Es ist eigentlich die Aussage, ich bin niemand, ich bin nichts, ich bin versunken in der Leerheit. Das ist das Ziel. Und die Aussage ist auch, dass wir alle daherkommen, aus dem Nichts. Und wir müssen, nachdem wir vielleicht meinten, etwas gewesen zu sein, das wieder ablegen. Eine gewisse Wahrheit steckt da drin. Aber in dieser Art und so definitiv ist es grausam. Es gibt keinen Menschen. Nun, vielleicht in seiner Art auch wirklich konsequent, wie es auch diesen Yuval Noah Harari sagt, Fake News sind seit Tausenden von Jahren unter uns. Denkt einfach an die Bibel. Ist alles Fake News. Und dann sagt er, die ganze Geschichte von Jesus, dem Sohn Gottes, der von den Toten auferstand ist, ist Fake News. Ist alles Lüge, sagt er. Ist nie geschehen. Oder sind nur Geschichten, die irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise stattgefunden haben, aber das, was dahinter steht, Sohn Gottes überhaupt nicht, das gibt es nicht. Da ist doch nichts. Und gewöhnt euch ab, eine Seele, jemand zu sein. Und so in diese Konsequenz, jetzt kommt wieder eine Aussage nicht, ist er wie der Buddhismus, wie der Buddha, der historische Buddha, man könnte sagen, genau in diese Denkrichtung. Im Buddhismus gibt es keinen Schöpfer. Konsequenterweise auch kein Geschöpf. Wenn es kein Gott, kein Schöpfer der Menschen gibt, dann auch kein Geschöpf. Und das ist eine konsequente Art zu denken. Aber da kann man natürlich nur irgendwie auf diesen Punkt kommen, was glauben wir dann? Da kann es nur entweder oder geben. Ich komme zurück zu uns, die wir hier zusammensitzen. Und auch zu meiner Situation jetzt, damals habe ich das auch geglaubt und hätte mitgemacht und gejauchzt über diese Aussagen, die der Harari, der Yuval dort macht. Weil das ganz und gar im Sinne des Buddhismus ist. Aber jetzt glaube ich, ich bin wer, weil wer mich gemacht hat. Und von dieser Ausgangslage wollen wir weiter denken. Der Mensch, er kann glauben, er soll glauben. So sagt es Hebräer 11, 6, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Nun, diesen Yuval hat überhaupt keinen Glauben. So kann er auch Gott nicht wohlgefallen und so ist es konsequent. Vielleicht weiß er auch so, zu sagen, ja, dann gibt es keinen Gott. Man findet auch keinen Gefallen drin und Gott hat auch keinen Gefallen an einem. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er wird uns belohnen mit Menschsein in einer noch anderen, noch klareren Qualität. Nun schauen wir erstmal auf diesen ersten Punkt, der gefallene Schöpfung, der gefallene Mensch. Psalm 8, Vers 5 sagt aus, was ist der Mensch? Dass du, oh Gott, an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Nun, das ist eine Aussage, die auf die ursprüngliche Geschöpflichkeit der Menschen gesagt wurde. Diese Krone, wir kennen ihn, eine sehr teure Krone, aber diese Krone, die hier geistig gesehen gemeint hat, hat einen viel größeren Wert als diese mit Diamanten und Edelsteinen besessene Krone. Der dann neu gekrönte König Charles III. Aufgesetzt bekam. Nun schauen wir zurück zu der Schöpfung, die Situation vor dem Sündenfall. 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Eindeutig, Mann und Frau, das gehört zum Mensch sein. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Diese Aussage, nachdem er zuletzt die Menschen gemacht hatte, war eine Krönung. So ist der Mensch die Krönung der Schöpfung überhaupt. Nun, wenn wir dann weiter bei dem Psalm 8 ab 6b lesen, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, dann sehen wir genau diese Beschreibung. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht, all das hast du als Mensch zu verwalten in den Namen Gottes. Du bist die Krönung der Schöpfung und so war es deine Aufgabe, von Anfang an zu herrschen in einer guten Art und Weise. Paulus in 1. Korinther 15, 45 sagt, es steht so geschrieben, der erste Mensch, Adam in Klammern heißt von der Erde, wurde zu einer lebendigen Seele. Das war die vordergründliche Geschöpflichkeit, eine wunderbare Situation. So steht es da geschrieben, 1. Mose 2, 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das war Menschsein im Idealfall. Er sollte herrschen über alle Tiere, durch die Beschöpfung, und er konnte das auch. Er hatte dann die Tiere beim Namen genannt und es war wunderbar, als er da saß und die Tiere kamen vorbei, der Elefant, die Giraffe, die Maus und dann kam es noch allerhande Arten und Abarten und er hat die Namen nicht vergessen. Es sind viele Tiere. Er war noch bei der vollen Kapazität seiner Gehirnfähigkeiten. Das war optimal. Nun, das kennen wir so nicht mehr. Wir sind ja alle sehr vergesslich. Und je älter wir werden, je vergesslicher wir werden. Das ist einfach so, es ist furchtbar. Aber bei Adam war das noch nicht gegeben. Lebendige Seele zu sein, hieß einfach, er konnte das. Deswegen haben wir eindeutige Namen für die Tiere bekommen, von Ursprung an. Und er hat dann nicht gesagt, den Elefanten. Und dann kam eine Maus und gesagt, das war ein Elefantchen. Nein, das war eine Maus. Ja? Also verstehen wir, das war schon alles ganz klar ausgesagt. Ja? Und Gott sprach, das Tje, das war holländisch, ja, so dass ihr wisst, das ist Elefantchen, muss man sagen. Ja? Gott sprach, 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Eine eigenartige Aussage, ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Sie sollen herrschen über die ganze Erde, sie sollen es tun, diese Menschen. Und so war diese optimale Situation vor dem Sündenfall, dass Gott seinen Atem, seinen Hauch, seinen Geist in den Menschen, den er selbst vom Erdboden geschaffen hatte, gab. Und das ergab lebendige Seele. So waren sie dort, waren Tiere dort, es war auch eine Schlange da. Die Schlange hat sehr viel Verstand oder Schleue gehabt. Und so sprach dann die Schlange zunächst mal zu der Frau. Die Frau war offensichtlich empfänglicher. Ja, sie taten es beide. Er stellte sich letztlich darunter. Das bedeutete den Sündenfall. Eine Katastrophe. So hat Gott es nicht gemeint. Er hat gewarnt, pass auf, esst nicht von diesem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn ihr davon isst, müsst ihr sicherlich sterben. Ihr werdet von dieser Situation, dass ihr auch lebendige Seele bleiben könnt, werdet ihr weggerückt werden müssen. Und so wurde es auch beschrieben. 1. Mose 3, 22, nach dem Sündenfall. Der Herr, das heißt Yahweh, Gott, das heißt Elohim, sprach, siehe der Mensch. Und dann geht er weiter. Er ist geworden wie einer von uns Elohim, zu erkennen Gutes und Böses. Ja, er ist nicht Jahwe geworden. Jahwe ist ganz eindeutig den einzig wahren Schöpfergott. Elohim könnten auch andere Götter andeuten. Wir werden das auch noch später sehen. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Also wie uns, da ist mit dieser Elohim mehr gemeint. Elohim ist übrigens ein Wort, was sowohl einfach als mehrfach genutzt werden kann. Und wir sehen dann ein von uns, das heißt dann mehrfach, ja uns, weil das Wort uns ist ja mehrfach. Aber bei der ersten Aussage, Elohim, da war es einfach. Und nun, dass er, der gefallene Mensch, nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Das wäre das Schlimmste, was es nur gäbe. Dann würde sich was wiederholen. Und das können wir so nicht sehen. Das steht auch nicht sehr eindeutig, aber das können wir zwischen den Zeilen der Schrift eindeutig verstehen, dass es schon ein gewisser Fall der Elohim stattgefunden hatte. Und Gott wollte nicht, dass diese Katastrophe sich wiederholen würde. Dass auch nun diese Menschen, wie die Elohim ewig leben können, auch die Menschen ewig leben können. Und so wollte er das vorbeugen, dass sie nicht, nachdem sie von dem Baum der Erkenntnisse Guten und Bösen gegessen haben, auch noch von dem Baum des Lebens essen würden. So finden wir die Aussage über die Hinfälligkeit des Menschen in 1. Mose 6, Vers 3 beschrieben. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Fleisch. Als Bezeichnung der Vergänglichkeit, der Vergesslichkeit. All das, was dann der gefallene Mensch nun mal so innewohnt. Es ist eine furchtbare Situation. Und Gott zog seinen Geist zurück, was nicht sofort den physischen Tod bedeutete, aber letztlich dann die Sterblichkeit doch nach sich zog. Denn alle, Ausnahme waren nur zwei, aber alle mussten sterben. Und so ist die Situation des gefallenen Menschen nach dem Sündenfall, dass er eben Fleisch ist und nicht mehr lebendige Seele. Und in dieser Situation leben wir alle heute. Der gefallene Mensch wird auch von Paulus in 1. Korinther 15, 47 geschrieben, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Das heißt, Fleisch sein und irdisch sein sind eben diese Situationen. Nun wurde betont, irdisch und nicht mehr vom Geist Gottes eingehaucht. Es wurde nicht mehr gesagt, lebendige Mensch, er ist irdisch. Adam von der Erde. Dann finden wir im Psalm 144, und es ist interessant, diese Aussage über den Menschen finden wir an verschiedenen Stellen, eine zweite Aussage. Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Mensch gleicht einem Hauch. Seine Tage sind wie eine flüchtige Schatten. Und wir sehen, dass hier der gefallene Mensch angesprochen ist. Im Psalm 8 war es der gerade geschaffene Mensch, doch vor dem Sündenfall. Aber hier der gefallene Mensch und interessanterweise in diesem Psalm heißt es noch immer, dass er uns gedenkt, auch wenn wir gefallen sind, auch nachdem wir gefallen sind. Welch eine Gnade. Er hat es nicht aufgegeben, an uns zu denken. Aber nun ist sein Leben wie ein Hauch, eine flüchtige Schatten. Es tut denken, wenn wir hier den Sohn des Menschen, auf den Gott achtete, den Sohn Adams, wahrscheinlich Kain, weil von ihm in 1. Mose 4, Vers 12 beschrieben steht, unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und dann sagte Kain, das ist mir zu schwer. Und dann hat Gott ihm ein Zeichen gegeben. Trotzdem denke ich noch an dich. Es ist unglaublich, was eine Gnade ist. Es geht also weiter. Noch einmal Psalm 8. Nochmals, da war die Rede von vor dem Sündenfall. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Also in eine andere Situation versetzt. Nun, das niedrige gemacht werden steht an ein paar Stellen konkreter beschrieben. Ich will etwas hervorheben. 5. Mose 4, Vers 19. Und da wird eine Unterscheidung gemacht zwischen den Nationen, die Gott überhaupt nicht mehr kannten, weil sie keine Offenbarung als gefallene Menschen mehr von Gott hatten, und die Juden, die es wohl hatten, weil sie durch Mose die Gesetze Gottes bekamen, die Worte Gottes. Da sagt 5. Mose 4, Vers 19, dass du deine Augen, so sagt Mose zu dem Volke Israel, was ja die Offenbarung Gottes noch hat, einen Bezug zu Gott hat, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst. Und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Und dann kommt eine bezeichnende Aussage. Die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Also Gott hat allen Völkern, die keine Offenbarung von ihm hatten, im alttestamentlichen Zeichen, Gott hat ihnen diese Sterne, diesem ganzen Heer des Himmels, Mond und Sonne, übrigens Sterne sind Bilder für Engel, für Wesen, das Heer des Himmels, denn das Niederwerfen ist nicht nur vor diesen Sternen und vor diesen Himmelskörper, denn die Himmelskörper standen auch damals schon vor Geisteswesen. Und auch in der Bibel, mehrfach bezeugt, Sterne sind Engel. Und so wird hier gesagt, dass die Nationen diesen Engel, diesen unsichtbaren Welt, diesen Göttern, diese Elohim untergeordnet wurden, zugeteilt bekamen. So bekommt jede Nation auch bestimmte Engelwesen zugeordnet. Die Holländer haben einen anderen als die Deutschen. Die Schwaben haben auch wieder einen etwas anderen. Ja, wir müssen so sehen, dass tatsächlich andere Kulturen eine Rolle spielen. Ich habe das damals erst gesehen, als ich dann nach Deutschland kam und anderthalb Jahre hier wohnte. Dann habe ich auf einmal so einen Kulturschock gehabt. Ich dachte, die Leute, die denken alle so deutsch hier. Und zum ersten Mal habe ich erkannt, wie ich als Holländer anders denke. Und dass das nicht nur, ja, das ist ja nicht mein Gehirn, ja. Ich habe selber Gehirn wie ihr, ja. Also, zumindest, ja, ich will mich nicht erheben, aber ich vielleicht etwas weniger, aber wir sind Niederländer, ja. Aber auf jeden Fall, ich will sagen, wir haben ein anderes geistiges Gefüge. Und es ist wichtig, das so zu sehen, dass wir das erkennen. Nun, da ist eine interessante Aussage im Psalm 82. Da steht tatsächlich, dass Gott gibt an Götter. Ein Psalm von Asaf, Vers 1. Gott, und hier steht das Wort Elohim, steht in der Gottesversammlung, dem göttlichen Rat, inmitten der Götter, der Elohim, richtet er. Nun, das ist tatsächlich genauso beschrieben, dieses hebräische Wort steht dahinter, und man kann aus dem Kontext erkennen, wo es einfach ist, wo es Gott heißt. Und dann den zweiten Teil, wo es Götter heißt, wo es mehrfach ist. Weil ich kann nicht inmitten von einem Gott richten. Das geht nicht. Das heißt, so können wir erkennen, dass hier die Rede ist von Gott und von Götter. Ich habe es schon angedeutet, dass das auch in Anfang an schon da war. Dass Gott sagte, und das deutet ein Theologe hin, und das sind nicht viele, die das so sehen, weil meiste, die sagen, dass Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen, in 1. Mose 1, 26, dass man da dann die Dreieinigkeit einordnet. Aber er sagt deutlich, dieser Theologe, der das herausgestellt hat und das studiert hat, und ich bin ganz seiner Meinung, ich finde es so eindeutig, dass das so sein gewesen sein muss, dass da die Elohim, die Götter, dass Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen, dass sie das ein Vorschlag an Menschen, an Wesen, nicht an Menschen, sondern an Götter, das heißt an Engelwesen, die in sein himmlischer Rat diesen göttlichen Rat vorhanden waren. Und nun heißt es da, dass Gott inmitten dieser Rat richtet, diesen anderen Elohim. Weil diesen Rat korrupt wurde. Eigentlich waren sie alle Geschöpfe Gottes. Sie waren Engelwesen und ihm war mitgegeben, dass sie wie auch Gott ewig leben konnten. Und dann waren sie gefallen. Teile von ihnen auf jeden Fall. Nun, wenn wir dann diesen griechischen Hintergrund, wo wir eigentlich kulturell alle herkommen, sehen, dann sehen wir da diesen Tempel in Athen und das ist alles mit Göttern. Das steht eigentlich in dieser Spitze des Tempels, diesen ganzen Pantheon von Göttern, die da aufgelistet sind. Und das ist ein Feier der Geburt der Göttin Europa. Und wenn wir das ein bisschen studieren, dort mal schaut, wie viel von unserer Kultur dort tatsächlich geboren wurde, diese griechische Kultur, ist unglaublich. Also allein diese Benennung ist schon ein Anweis, dass es alles mehr gibt, als wir so sehen mit unseren Augen. Und dann heißt es Psalm 82, Vers 2, bis wann wollt ihr Elohim, ungerecht richten? Und das tun sie so. Und die Gottlosen begünstigen, das heißt die Elohim, die Götter aus der unsichtbaren Welt, mischen sich mit in diese Welt und bevorzugen manche gottlose Menschen diese Welt und vor allem die Menschen, die in Führungsposition stehen, die dann sehr viele andere Menschen auch wieder dann beeinflussen. Das ist ein fache Aussage, die das Meer hinter den Kulissen andeutet. Wenn wir hier sitzen, dann sehen wir uns hier sitzen. Wir sehen nicht, was in der unsichtbaren Welt sich alles hier abspielt. Paulus gibt sogar in Epheser an, dass die Gemeinde selbst einen Anteil hat, genau diese unsichtbare Welt der Götter zu lehren und ihnen zu zeigen, was Gott an Botschaft an den Menschen trotz seinem Abfall von Gott durch Jesus Christus gegeben hat. Eine unglaubliche Situation. Und wir müssen wissen, dass die Elohim, die Götter und die Engelwesen hinter den Kulissen die Gottlosen begünstigen. Sprich in der Politik, was läuft da denn alles ab? Wer wird da begünstigt? Man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass diese oder jene jetzt auf einmal in Schaltpositionen stehen. Die haben noch nicht mal eine Ausbildung. Wie kann man da überhaupt auf solchen Gedanken kommen, dass überhaupt das Leitung über ein Land zu setzen? Aber offensichtlich spielt da etwas anderes eine Rolle, dass die auf einmal in Schaltpositionen kommen. Dagegen, wir gedenken heute Himmelfahrt, heißt es, dass Gott Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt. Das heißt, sind all diese Wesen, diese Elohim, die verschiedene Arten sind und hierarchisch vielleicht eingeordnet werden sollten, und jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Also das ist Himmelfahrt. Jesus war Mensch, siehe den Mensch, einzig wahrer Mensch. Und dann wurde er gekreuzigt, er stand auf. Und dann, diese Zeit des Himmelfahrts, durfte er auf einmal von unten nach oben über alle diesen Gewalten hochfahren. Wenn wir das erste Wort in dieser Hierarchie, das Wort Archas oder Archai, lesen, dann sind das Dämonen oder Geister, die in den Machtstrukturen der Menschheit ihr Tätigkeitsfeld haben und in ihr diesen Herrschern ihre Werkzeuge finden im Bereich Politik, Militär, Ideologie und Religion. Sehr real. Die sind also tätig bei den Führenden der Länder, der Könige, die Ministerpräsidenten und so weiter. Da werden sie mitmischen und wie wir sehen, sie bevorzugen die Gottlosen. Dann sehen wir, dass Paulus uns aber sagt, die wir als Christen nun mit Christus, mit Jesus verbunden sind, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern als erstes wir gegen die Gewalten dieser Archais, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte und die Bosheit in der Himmelswelt. Nun, wenn wir das Wort Himmelswelt mal ein bisschen betrachten wollen und müssen das weiter verfolgen, ich will erklären, was es heißt, dass der Mensch nun gefallen ist und unter die Götter gestellt, dann müssen wir sehen, dass wir in dieser Zwischenwelt zwischen Himmel und Erde Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte haben. Das ist ein Bild, was wir uns sehr lange und sehr häufig gezeigt haben von Anfang an. Gott im Himmel ist und dass diesen Himmel anders ist, als ein Himmel zwischen Himmel und Erde, die auch Luft genannt wird. Nun, wenn wir nun mal An- und Fruchtenbaum, eine messianische Jude, der sehr systematisch lehrt, nach Himmel fragt, dann sagt er, es gibt drei Himmel. Erster Himmel ist die Atmosphäre rund um die Erde, Luft, worin die Vögel fliegen und so weiter. Die Belegstellen habe ich dahinter geschrieben. Dann zweiter Himmel ist der Weltraum mit Sonne, Mond und Sternen. Und der dritte Himmel ist Wohnort Gottes. Und so, wenn wir das ein bisschen schematisch darstellen, folgendermaßen, dass wir erstmal diesen ersten Himmel, diese Atmosphäre um die Erde betrachten, das ist der Ort, wo wir jetzt wohnen, die sichtbare Welt. Menschen und Tieren, diese Welt, lebend. Das finden wir ja auch, dass wir Gott darin erkennen, das erste Himmel, Stück weit angedeutet in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, das heißt Gottes Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Es ist, diese Welt ist so betrachtet, dieser erste Himmel, von Gott geschaffen und deswegen auch Himmel genannt, aber übertragen gesehen. Zunächst mal in seiner Geschöpflichkeit positiv gedeutet, wie Gott ursprünglich gemeint hatte. Sie seien dann ohne Entschuldigung, weil auch Gott hier sich vertritt in dem Gemachten. Nun, zweiter Himmel, das sind nach Fruchtenbaum Universum, Sonne, Mond und Sternen. Ich habe die Übertragung gemacht zu diesem Punkt, dass es dort eben Geister gibt in der Luft und Engel und Dämonen. Dass die in diese Sphäre, man könnte sagen, diesen zweiten Himmel wohnen. So finden wir das in Epheser 2, Abvers 1 beschrieben. Ihr lebtet nach der Art dieser Welt, nach kosmischer Art, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Ein Geist ist am Werk. Einen Geist, der maßgeblich zwischen Himmel und Erde, das heißt in dieser zweite Himmel, herrscht. Und unter ihm Heer des Himmels hat, Dämonen, Mächte, Kräfte und viele andere Wesen, der dort die Regimente anführt, ist Satan, der Teufel. Und der alles dran setzt, den Menschen von dem dritten Himmel, wo Gott der Vater wohnt, fernzuhalten. Ich habe es damals erfahren. Ich habe mich dafür geöffnet. Mir wurde diese Welt, diese unsichtbare Welt, immer realer. Indem ich dann, bin in Holland nicht buddhistisch erzogen natürlich, aber ich habe mich darin interessiert und habe mich dann an den Füßen von den Lamas, von den Lehrmeistern gesetzt, habe mich geöffnet und da kamen Kräfte. Und ich wurde gefüllt mit diesen Kräften. Und da machte ich weiter, da ich dachte, wow, da ist ein Meer. Da habe ich Fähigkeiten, die viele Menschen nicht haben. Und dann kamen die Geister, die Dämonen, auch die Bösen, die von Gott Abgefallenen. Und so kann man hier meine Erleuchtung anblicken, wie ich da wirklich unter den Mächten, da völlig geduckt ging, aber im Sinne des Buddhismus kurz vor meiner Erleuchtung stand, denn man muss da durch, um dann frei zu werden und über diesen Mächten hinaus auf einmal leer zu sein. Keine eigenständige Existenz mehr zu haben. Danach habe ich gestrebt. Nun, mit dem dritten Himmel hatte ich nichts zu tun. Ich kannte diesen Ort nicht und wir alle nicht. Das ist eben der Ort, wo Gott wohnt. Und Jesus Christus hat sich ja zu Rechten des Thrones Gottes hingesetzt, Himmelfahrt. Da ist es geschrieben. Das ist ein echter Wohnort. Also sollen wir nicht zu salopp sagen, Jesus ist jetzt heute hier. Natürlich, durch seinen Heiligen Geist vermittelt, können wir sagen, er ist hier. Aber sein eigentlicher Wohnort ist dort im Himmel. Und er bereitet uns dort Wohnungen, dass wir zu ihm kommen können. Diesen dritten Himmel hat Paulus in 2. Korinther 12, Vers 2 angedeutet. Ich weiß von einem Menschen, und er meint höchstwahrscheinlich sich selbst, in Christus, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Gibt an, das ging nur in Christus. Das ging nie ohne Christus. Ohne Christus kommt man immer in diesen zweiten Himmel. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Das ist dieser dritte Himmel. Der Himmel, wo Gott wohnt. Das ist die Situation, wo nun von Christus wegen ein Zugang geboten wurde. Nun, Jesus kam herunter, um genau uns, diesen dritten Himmel, den Ort, wo Gott wohnt, vor allen Dingen auch Gott selbst, uns zu offenbaren. Und das ist so geschehen, dass er diesen zweiten Himmel überbrückte, ging quer durch und kam zu uns herunter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. So sagt Paulus 1. Timotheus 2, Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler. Sie sind Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Der Mensch, der also hier gewohnt hat, der hier unter uns war und lehrte und uns Gott und seine Welt offenbarte. Das hat uns diese Mittlerschaft eingebracht, diesen einen Menschen, siehe, der Mensch. So müssen wir ihn betrachten. Und diese Betrachtung soll bei uns im Mittelpunkt gerückt werden. Nochmals, Johannes Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Ja, Mose durfte ihn kurz von hinten anschauen, aber das war ihm selbst nicht, das konnte er nicht. Er wusste auch, er würde umkommen und viele, wo Gott sich durch Propheten zeigte, die sind in Furcht zusammengesackt und dachten, nun müssen wir sterben, denn wir haben Gott gesehen und es war noch nicht mal Gott, es war der Sohn Gottes. Weil sie wussten, dass Gott selbst so heilig, so licht, so unglaublich mächtig ist, dass wir ihn nicht wahrnehmen können. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Der hat uns ihn offenbart. Diesen einen wahren Menschen. Und so lebte er. Diese erstaunliche Aussage, natürlich nicht nur, weil er geboren wurde, in ein Kripplein gelegt und diese wunderbare Weihnachtsgeschichte. Nein, das ist zu wenig. Seien wir wachsam. Drehen wir vielleicht auch die Heizung ein bisschen runter. Es ist ziemlich warm hier, oder? Also, ich kriege es warm auf jeden Fall. Auf jeden Fall schauen wir darüber hinaus auf den Sterbenden, der kurz davor steht und vor Pilatus dann steht und Pilatus sagt zu ihm, siehe, der Mensch, die Krönung der Schöpfung, nun gekrönt mit einem Dornenkron, nicht mit einer Krone, wie da Prinz Charles, jetzt König Charles, aufgesetzt bekam, schön gepolstert, das musste noch angepasst werden, dass ein etwas größerer Kopf das auch fasste. Ja, es war ein Dornenkron. Was ein Unterschied. Der Mensch. Und so war sein Leben. Es war nicht angenehm. Er hat noch nie mal Wohnung gehabt. Die Füchse haben Höhlen. Nun Er hat noch nicht mal des Sohnes Menschen einen Ort, wo er sein Haupt niederlegt. So war sein Leben. Und so die Betrachtung von Jesaja, zurück zu Jesaja 53 noch einmal, 3a, er war verachtet und von den Menschen verlassen. 4a, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. 5, jedoch unser Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, diese Art der Umgang des Schlagens, des Bluten, der Striemen, das durchbohrt werden, diese unglaublichen Schmerzen, die er erlitt, schon vor dem Kreuz und dann auch während sein Kreuzestod, dienen unserer Heilung, dienen dazu, dass wir wieder zu dem Menschen werden können, wie Gott uns eigentlich gemeint hat. Und so sagt Hebräer 12, 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, so sollen wir ihn betrachten, ihn, den Gekreuzigten, den Leidenden, so sollen wir ihn betrachten. So ist es gegeben, dass wir nicht ermüden und in unsere Seelen ermatten, in unser Leiden umkommen, in Schmerzen zugrunde gehen und kein Leben in uns übrig bleibt. Es ist ein geistliches Leben, was uns hier gegeben wird. Und so sagt es auch Paulus in ein anderes Wort in 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht. Pass auf. Auf Grundlage von dem, wie Jesus für uns gelitten hat, wir ermatten nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, vergänglich ist, Schmerzen leidet, depressiv ist, einmal am Ende ist. Das ist der äußere Mensch, das gehört alles zum Äußeren, auch das Depressivsein, das ist alles das Äußere. Das Innere geht viel tiefer, denn ihr sagt, also wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist unser Geist, der immer mehr erweckt werden darf durch diese Gnade, sodass wir hin wachsen, uns dahin sehnen, bei ihm zu sein und auch in dieser Zeit schon unser Aufblick auf ihn richten. Zur gleichen Zeit von daraus diese Welt in seinen Abfall, in seine ganz Andersartigkeit zu denken, in den Menschen entwürdigende Art, der Umgang, philosophisch schon, aber dann auch was die Menschen einander antun, dass wir das betrachten dürfen, aber nicht ohne sein Leid zu betrachten. Dann werden wir gestärkt werden an den inneren Menschen. Jesus ist der letzte Adam, ist der zweite Mensch. Nochmals zurück zu 1. Korinther 15, Vers 45. Der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Sehen wir, hier wird das Geistliche angesprochen. Der erste Mensch, er war eine lebendige Seele. Das war der erste Mensch. Aber nun wurde er zu einem lebendig machenden Geist, denn indem wir gefallen sind, sterblich wurden, Gott seinen Geist zurückzog, war unser Geist dumpf geworden, blind geworden. Wir erkannten ihn nicht mehr. Wir erhoben nicht mehr den Aufblick auf ihn. Und nun ist er der letzte Adam, derjenige, der unseren Geist wieder erquickt und erkennen lässt. Und das ist ein Wunder, wenn es so geschieht, wenn wir auf einmal erkennen, das Wort Gottes ist Wahrheit. Es spricht konkret zu mir. In Klammern, er spricht konkret zu mir. Ausrufezeichen. Der zweite Mensch, 1. Korinther 15, 47, ist der Heruntergekommenen vom Himmel. Das ist Jesus. Schauen wir nun Hebräer 2 an. Und wieder wird diese Aussage jetzt zitiert. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wiederum diese Aussage, das Zitat. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. So hatten wir es schon gelesen, so haben wir es auch nochmal verfolgt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Ja, das war damals so, als die Menschen geschaffen wurden. Aber hier sehen wir eine nächste Deutung. In Vers 9 heißt es dann, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Mit einer Dornenkrone. Hier mit einer ewigen Gotteskrone. Dort. Nun wird diese Aussage, was ist der Mensch, auf Jesus hingedeutet. Der einzig wahre Gottesmensch. Eine unglaubliche Aussage. Und du hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Gott, du hast Jesus darüber gesetzt. Wir dürfen uns daran anschließen. Das ist eine neue Realität, wo wir im Glauben daran Anteil haben dürfen. Alles hast du seinen Füßen unterworfen, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Wunderbar. Aber nun kommt sofort die Schaltung zu unserer Realität. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen es noch nicht. Wir können es erst dann sehen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Also er ist heruntergekommen. Und wir dürfen zu ihm und durch ihn hoch mit Gott dem Vater und mit dieser Realität, die bei Gott im Himmel schon vorausgesagt wurde und dort vielleicht sogar schon Realität ist. Deswegen beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dort ist schon etwas realisiert, was hier noch nicht sichtbar ist. Aber wir hier müssen im Glauben, im Vertrauen dazu Zugang finden. Und das ist so wesentlich, dass wir verstehen, worin wir leben. So haben wir im Glauben diesen Kampf eben nicht gegen all diese Mächte, also sollen wir gegen diese Mächte, weil wir in einer anderen Realität, in Glaubensrealität, so haben wir einen Kampf gegen all diese Mächte, so sagt es Paulus, das ist unsere Aufgabe. Aber wir müssen als Heiden, die wir jetzt ganz bewusst unter diesen Engeln und Göttern, diese Elohim geordnet wurden, nun sehen, wie wir Zugang finden. Und da war diese erstaunliche Geschichte, Matthäus 8, Vers 8, wo es um einen heidnischen Hauptmann ging. Der hat die Juden geholfen, hat ihre Synagoge gebaut. Er hat dazu beigetragen, dass die Juden ihr Gotteshaus bauen konnten und hat das Volk geholfen. Vielleicht ahnte er schon, dass diese Juden auch nicht sichtbar, aber unsichtbar unter einer anderen Herrschaft standen, unter Gottes Herrschaft. Nun ist es interessant, als dann er einen Knecht hatte, der wurde krank, todskrank, und er dann wollte, dass diesen Knecht, er liebte diesen Knecht, das war ein Mann, der als Hauptmann auch für seine Untergebenen Sorge getragen hat, eine liebevolle Seele, könnte man sagen. Nun, da hatte er Jesus gebeten, aber durch einen Bote. Und hat er sagen lassen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Sprich nur ein Wort. Und dann sagt er, was erstaunlich ist, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Er ist als Hauptmann unter die Gewalt von Rom gestellt und habe Soldaten unter mir und ich sage diesem, geh hin und er geht und der andere sagt, geh weg und dann geht er. Und so deutet er das ganz klar. Und dann lesen wir, als Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. so großen Glauben gefunden. Worauf bezog diesem so großen Glauben sich? Nun offensichtlich darauf, dass diesen Hauptmann ein Durchblick hatte, dass Jesus Verfügungsgewalt hat über die unsichtbare Welt. Und das, was sein Knecht hatte krank werden lassen, das, was auch in dieser Welt durch Sünde, durch Tod an Krankheiten vorhanden ist, dass er von seiner Welt aus darüber Verfügungsgewalt hat, welch eine Einsicht. Sollten wir nicht uns auch als Heiden sich diesen Einsicht anschließen und nicht verleugnen, es gibt diese Welt? Nun, wir müssen uns sicher nicht spürend auf diese Welt einlassen. Glauben heißt, dass wir glauben natürlich als allererstes an den Sohn Gottes. Das heißt an diese Welt Gottes, des Himmels. Wir glauben daran, dass Jesus, das Gekreuzigte, die Brücke für uns zu Gott, dem Vater, erwirkt hat, indem er erst herabgekommen ist. Dann glauben wir auch, dass wir durch ihn Zugang haben. Aber wir wissen, in diesem Glauben uns noch immer in diese Welt gestellt, wo es heißt, noch sehen wir es nicht, dass ihm alles unterstellt ist. Noch erfahren wir das nicht. Wir erfahren es, dass alle anderen etwas unterstellt werden und dass durch die Elohim, die da die Gottlosen bevorzugen, sehr vieles geschieht an Unfug. Wir sehen es alles, auch leiden wir mit darunter. Aber nicht so, dass wir daran zugrunde gehen. Vielmehr so, dass wir in der Betrachtung zu ihm gestärkt werden, uns aufrichten und sagen, ja Herr, in dir haben wir Kraft zum Widerstand zu dem, was auch hier abläuft. In dir haben wir Kraft durchzuhalten, durch das finstere Tal hindurch, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. So lasst uns nun, und ich bitte das Musikteam nach vorne zu kommen, ein Lied singen auf diesen Gott hin. Also die Aussage des Liedes ist, wo ist solch ein Gott? Diese Aussage besagt, dass es keinen anderen Gott gibt. Und lasst uns das singen und wir wollen alle dazu aufstehen und mitsingen. Dieses Lied, was ein Vertolking ist von Micha, Kapitel 5, Vers 8, ein wunderbarer Bibelvers. Wo ist solch ein Gott?